Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich habe ja irgendwie immer ein bisschen das Glück, die scheinbar komplizierten Themen abzubekommen. Das letzte Mal war mein Thema, was ist der Sinn des Lebens? Dafür hatte ich immerhin 35 Minuten Zeit. Ein Glück hatte Paulus schon vorgedacht und wir konnten das eigentlich nach 10 Minuten dann doch klären. Aber das war ja nicht sicher. Und heute ist ja das letzte Thema in der Predigtreihe. Glaube, dass du bist, wen Gott in dir sieht. Ich weiß nicht, wie es euch so bei diesem Thema geht, aber ich muss den Satz irgendwie dreimal lesen, auch als Deutschlehrer erstmal sicherstellen, dass er korrekt ist. Ich bin mir noch immer nicht so hundertprozentig sicher und hatte das Bedürfnis, ich muss ihn erstmal irgendwie umformulieren und für mich klären, was ist eigentlich das Thema heute, ja? Und warum reden wir überhaupt über dieses Thema? Und das macht ja nur Sinn, wenn es irgendjemand nicht glaubt, dass das der Fall ist. Und deswegen habe ich mal das Thema umformuliert, so dass ich glaube, dass man es vielleicht besser nachvollziehen kann. Und das Thema, das ich vorschlagen würde, ist, warum fällt es uns als Christen so schwer, das Gute, was Gott über uns denkt, zu akzeptieren und danach zu handeln? Warum fällt es uns als Christen so schwer, Gottes gute Gedanken über uns zu akzeptieren und danach zu handeln? Und das ist tatsächlich, glaube ich, ein Thema, das ganz, ganz viele Christen bewegt. Und um dem Thema auf die Spur zu kommen, müsste man ja aber erstmal klären, dass das überhaupt stimmt. Denkt überhaupt Gott gut über uns? Das würden ja auch manche Leute bestreiten, wenn sie so in die Welt gucken und was da alles so passiert. IS-Terror, da würden ja viele Leute sagen, nee, Gott hat uns eigentlich schon lange verlassen. Und was sagt die Bibel? Denkt Gott eigentlich gut über uns? Und dazu möchte ich erstmal den Bibeltext für heute vorlesen. Und der steht im 8. Kapitel des Römerbriefs. Und zwar die Verse 14 bis 18. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Furcht und Angst leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Krass. Ja, das ist das, was Gott über uns denkt. Ja, es sind eigentlich drei Dinge, die sind natürlich irgendwie miteinander verbunden, aber der einfache Teil würde ich sie mal trennen. Ja, das erste ist, wir sind seine Söhne und Töchter. Das zweite ist, wir sind deswegen auch seine Erben. Wir sind als Erben eingesetzt. Und das dritte ist, wir sind zur Herrlichkeit berufen. Wir sind dazu berufen, in der neuen Welt zu herrschen und die Herrlichkeit Gottes wiederzuspiegeln. Und das sind drei gewaltige Dinge. Ja? Über jedes dieser drei Dinge alleine könnte man eine ganze Predigtreihe halten. Und das wäre eine sehr gute Predigtreihe, glaube ich. Aber wir haben nur diese eine Predigt. Ja? Aber wenn man sich das so ein bisschen in die heutige Zeit versucht zu übertragen, stellt euch mal die Situation vor. Ja? Ein reicher Mann, dem alles gehört, ne, nimmt sich ein fremdes Kind, ne, und adoptiert das zu seinen leiblichen Kindern dazu, setzt das als Erben voll ins Testament ein, mit gleichen Rechten zu allen anderen Kindern und vermacht ihm sein gesamtes Vermögen mit seinen anderen Kindern zusammen. Ja. Kann jemand ernsthaft bezweifeln, dass dieser Mann es mit dem Kind gut meint? Dass er ein Anliegen dafür hat, dass das Kind versorgt wird? Dass er eine Leidenschaft dafür hat, dass das Kind eine Zukunft hat. Das kann niemand ernsthaft bezweifeln. Aber genau das ist das, was wir hier lesen, was Gott mit uns gemacht hat. Er macht uns zu seinen Söhnen und Töchtern, zu seinen Erben und er will, dass wir seine Herrlichkeit spiegeln. Und für uns Christen ist jetzt aber nicht das Problem, dass wir das gar nicht wissen. Ja, wir haben das schon so oft gehört in ganz vielen verschiedenen Zusammenhängen und so, sondern meistens ist das Problem, wir können das nicht glauben. Ja, oder zumindest es nicht ganz glauben oder nicht bis zum Ende denken oder wie auch immer. Ja. Wir haben damit echt ein Problem teilweise. Und Das betrifft nicht nur Christen, das betrifft auch Nicht-Christen, ja. Ich glaube, ganz, ganz viele Leute heute können deswegen nicht an Jesus glauben, weil sie sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das verdient habe, dass jemand für mich stirbt und sein Leben hergibt. Ich kann mir nicht ernsthaft vorstellen, dass es einen Gott gibt, der solche Gedanken über mich hat, weil ich mich kenne. Ja? Und ich weiß, ich verdiene solche Gedanken nicht. Wenn ich mich selber kenne und solche Gedanken nicht über mich habe, warum sollte jemand anders diese Gedanken über mich haben? Das ist doch absurd. Vielleicht will ich das auch gar nicht. Was ist das denn für eine Riesenverantwortung, wenn jemand für uns stirbt? Das kann ich ja nie zurückzahlen. Wenn jetzt jemand für mich sein Leben lassen würde, das würde mich ja in eine Schuld bringen, in ein Abhängigkeitsverhältnis. Das kann ich nie wieder gut machen. Das würde mein ganzes Leben irgendwie überschatten. Ja, dieser Akt, dieses Opfer, das da gebracht worden ist. Ne? Und obwohl ich das überhaupt nicht verdiene, das kann einen ja fast depressiv machen, wenn man so drüber nachdenkt. Ja? Und das ist tatsächlich echt so. Also viele Leute trauen der Sache nicht. Es kann einfach gar nicht sein. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Es ist total absurd. Ja? Sie können mit dem Evangelium gar nichts anfangen. Und das Verrückte ist, das gilt für Christen aber oft genauso. Ich glaube, durch unsere Gemeinden zieht so ein kleines Heer von Menschen, und ich habe schon mit ganz vielen von denen gesprochen, in auch allen Gemeinderichtungen und Verbänden und wo auch immer gibt es die gleichen Leute, ja. Die sind in den Gemeinden da und die sagen alles richtig und die glauben offiziell alles richtig und die singen alle Lieder mit und die verhalten sich so, dass man sagt, jawohl, das sind Christen, ja. Aber in ihrem Innern glauben sie von sich selbst, eigentlich sind sie Betrüger. Ja? Sie haben eigentlich das Gefühl, sie spielen nur Christsein. Sie sind in der Gemeinde, ja, und so richtig, also Gebetsleben, nee, haben die nicht. Also bemühen sich, ja, beten und so, aber da kommt ja auch keine Antwort. Ne? Gebetserhörung, so besondere, irgendwie auch keine. Ne? Beim Austeilen der Begabungen scheinbar auch übersehen worden von Jesus. So andere vorne auf der Kanzel oder am Klavier oder ne, Hauskreisleitung und was da alles so für Leute rumlaufen in der Gemeinde, die irgendwie ganz tolle Dinge tun, ja. Aber ich, also ich habe nicht so eine richtige Vorstellung, was ich überhaupt so kann in der Gemeinde. Ja. Ich kann vielleicht noch mit beim Spülen helfen oder so, ne? Aber das ist jetzt auch nicht wirklich ein Dienst. Also das so, ne? Also überhaupt so. Und überhaupt, also wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ja, dann habe ich das Gefühl, ich habe zwar zu Jesus Ja gesagt, aber eine Antwort habe ich da noch nie gehört. Ja, ich habe Ja gesagt, aber ein Ja von Jesus, das habe ich noch nicht wahrgenommen. So, da suche ich immer noch, seit Jahren, vielleicht schon seit Jahrzehnten. Ja. Und deswegen habe ich das feste Gefühl, wenn Jesus jetzt heute zurückkäme und er würde sich hier in die Mitte stellen und sagen, alles klar, wir gehen, die Welt ist zu Ende. Und alle würden aufstehen und mitgehen, dann wird er mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, du nicht, du weißt auch genau warum. Und wir würden sagen, ja, hast du recht, weiß ich. Ja, so richtig eine Beziehung war da eigentlich noch nie da. Ich habe da jede Menge Zweifel, ich habe da auch irgendwie mit der Mitarbeit nicht so dolle und so, ja. Irgendwie bin ich da nicht richtig auf der Spur und ich habe das eigentlich immer gewusst. Ich warte nur drauf, dass jemand mal auf mich zeigt und sagt, Betrüger und mich entlarvt in der Gemeinde so und endlich mal rauskommt. Eigentlich ist mein ganzer Glaube so eine ziemlich, na, ich sag mal vorsichtig, haltlose Geschichte. Und so fühlen die sich, ja. Und die laufen durch die Gemeinde und die fühlen sich jedes Mal schlecht, wenn Leute Zeugnisse geben und sie haben das nicht erlebt, wenn Leute von Gebetserfahrungen leben und sie haben die nicht erlebt, wenn Leute Eindrücke weitergeben und sie haben aber keine. Ja, und es ist total frustrierend. Und diese Leute, und zwar beide, ja, die noch nicht an Jesus glauben und die schon an Jesus glauben, aber Probleme damit haben, zu akzeptieren, dass sie in einer Beziehung mit ihm sind, ja, denen wünsche ich, dass sie vertrauen, dass das, was ich eben vorgelesen habe, die Wahrheit ist. Ja. Jesus, Gott sagt uns durch sein Wort, wir sind aber seine Söhne und Töchter. Wir sind Erben. Wir sind zur Herrlichkeit berufen. Und das ist ein Fakt. Und hier ist die entscheidende Perspektive nicht unsere und unser Gefühl, sondern die von Jesus. Warum? Weil wer Gott kennt, weiß, Gott macht überhaupt gar keinen Unterschied zwischen Denken und Handeln. Gott macht keinen Unterschied zwischen Planen und Umsetzen. Und Gott macht auch keinen Unterschied zwischen Einschätzung und Wahrheit. Das ist bei Gott das Gleiche. Was wäre das denn für ein Gott, der sagen würde, ich hatte da einen Rettungsplan, aber der hat nicht so richtig funktioniert. Da ist mir einer dazwischen gegrätscht von der Seite. Es tut mir jetzt leid, dass das nicht geklappt hat. Ja? Oder ein Gott, der sagen würde, ich habe das so und so eingeschätzt, aber da habe ich mich wohl vertan. Sah von außen auch schwierig zu beurteilen. Ja? Sah von außen anders aus. Ich dachte, du wärst Nachfolger, aber eigentlich bist du doch keiner. Tut mir leid. Ja? Blöd gelaufen. Ne? So ist ja nicht Gott, sondern Gott schätzt ein und das ist Wahrheit. Ja? Gott entscheidet sich zu retten und rettet. Das ist das Gleiche. Und wenn Gott sagt, du bist Sohn, Tochter, Erbe und du repräsentierst deine Herrlichkeit, dann ist das gesetztes Fakt. Das ist Wahrheit. Du kannst dich jetzt entscheiden, diese Wahrheit zu glauben oder nicht. Du kannst sie leugnen und ignorieren oder nicht. Aber du kannst dazu nicht einfach nichts tun. Gott sagt dir, das ist so. Wenn du das nicht glaubst, dann sagt er will, dass du das wirst. Und wenn du es schon glaubst, sagt er, du bist es bereits. Und wir müssen dazu einen Bezug finden. Und damit es noch mal ein bisschen klarer wird, würde ich gerne eine Geschichte erzählen. Ja? Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr Elefanten mögt. Ja? Ich liebe ja Elefanten, ich finde die total super. Ja? Die sind so, die sind auch unglaublich witzige Tiere. Ne? Ich stelle mir das mal vor, wie Gott Elefanten gemacht hat und sich da so ein bisschen gedacht, jetzt mache ich mal was Witziges, ne? Mit so einem langen Rüssel und Ohren und so. Aber ich finde die auch total gut, weil, also die haben ja so ganz viele Gegensätze in sich, ja. Die sind irgendwie so gewaltig groß und wirken ja so sehr friedvoll, sind aber gleichzeitig total bedrohlich, weil sie so groß sind. Ne? Und man gibt ja ganz viele Geschichten über Elefanten und sie sind total, finde ich, beeindruckende Tiere, ja. Und die Geschichte, die ich erzählen möchte, geht von einem Jungen oder handelt von einem Jungen, der auch Elefanten liebt und kennt die aber nur aus dem Zirkus. Und er geht immer in den Zirkus. Wann immer der Zirkus in die Stadt kommt, geht er also in den Zirkus und will sich die Elefanten angucken. Alle anderen Sachen sind auch toll, aber die Elefanten, ja, das sind so seine Tiere und er ist total froh. Und irgendwann hat er ein Erlebnis und das beschäftigt ihn jahrelang. Und zwar ist er auch wieder im Zirkus, er guckt sich so eine Elefantennummer an und dann gibt's eine Pause und dann nimmt der Dompteur, nimmt den Elefanten, führt den an den Rand des Zirkusplatzes, ja, der hat so eine richtig schwere Kette der Elefanten, damit er sich nicht da losreißen kann und hakt diese Kette ein an so einem kleinen Flock. Und der Witz an diesem Flock ist, dass der lächerlich klein ist, ja, dieser Flock, das ist irgendwie so ein Ding und das ist irgendwie 2 Zentimeter in der Erde und da ist dieser riesige Elefant, hängt an diesem Flock mit dieser gewaltigen Kette und der Junge versteht das nicht, weil er guckt sich diesen Flock an und er denkt sich, wenn der Elefant jetzt einfach nur mal das Bein heben würde, würde er den ganzen Flock einfach aus dem Boden ziehen und könnte mitsamt der Kette und dem Flock weglaufen, ja, warum macht der Elefant das nicht? Der könnte jetzt einfach weglaufen, aber er macht es nicht. Sondern der Junge beobachtet, wie der Elefant ganz nett und geduldig und brav da wartet und sich vom Dompteur wieder hinten reinführen lässt. Ja? Und ihn beschäftigt das und er immer mal wieder, wenn er irgendwie mit Leuten spricht, fragt er nach. Ja? Und als Kind, das irgendwie noch so auf die Weisheit von Erwachsenen vertraut, die ja meinen, sie wüssten das alles, fragt er dann immer und dann kriegt er aber nie richtige Antworten. Ja? Zum Beispiel fragt er meinen Onkel und sagt, ja, warum ist das denn so? Und der Onkel sagt, ja, der Elefant läuft nicht weg, weil der Elefant dressiert ist. Ne? Und dann sagt der Junge, ja, aber das verstehe ich nicht. Wenn der Elefant dressiert ist, warum braucht man dann auch den Flock? Ja, und dann sagt der Onkel, weiß ich auch nicht. Und so geht das irgendwie, ne, lange, lange, lange und er findet nie eine richtige Antwort. Und irgendwann trifft er einen Mann, der auch mal beim Zirkus gearbeitet hat und der sagt ihm die Lösung. Der sagt, Junge, der Elefant läuft deswegen nicht weg, weil der Elefant schon angekettet ist, seit er geboren wurde. Ja? Und zu der Zeit, als er noch klein war, konnte er den Flock noch nicht rausziehen. Und das leuchtet ein. Ja? Stellt euch das mal vor, diesen ziemlich kleinen Elefanten, ja, und diesen Flock, der für den Elefanten aber echt groß ist, ja, und der zerrt und der zieht und der schwitzt und er will von diesem Flock weg, weil er ja gefangen ist, ja, und er will irgendwie Freiheit haben und es klappt aber nicht, ja, und irgendwann wird er müde, schläft vielleicht ein, ja, dann wacht er wieder auf und er fängt wieder an zu zerren und zu ziehen, bis er irgendwann total erschöpft ist und irgendwann eines Tages sieht der Elefant ein, es macht einfach keinen Sinn, ich werde diesen Flock nicht wegbekommen und er akzeptiert das einfach und seit dieser Zeit hinterfragt er es nicht mehr. Ja? Und zwar bis zu dem Tag, als er ein großer, dicker, schwerer Elefant geworden ist, der den Flock einfach mit einer kleinen Bewegung aus dem Boden rausreißen könnte. Und warum ich diese Geschichte so gut finde, ist, weil sie hilft, drei Dinge ganz klar zu unterscheiden. Das erste ist die Frage, wer warst du mal? Das zweite ist die Frage, wer bist du heute? Und das dritte ist die Frage, wer denkst du, dass du heute bist? Und es sind drei völlig verschiedene Paar Schuhe, die wir da vor uns finden. Wer wir waren, das ist ganz klar. Das haben wir am Anfang auch schon angeschnitten. Ja? Ich kann das nochmal vorlesen, wo wir herkommen. Das schreibt Paulus ein paar Kapitel vorher, im dritten Kapitel des Römerbriefs. Ja? Da schreibt er, das Urteil Gottes, die ganze Welt ist schuldig. Wie ist es denn nun? Sind wir als Juden den anderen Menschen gegenüber im Vorteil oder sind wir es nicht? Wir sind es ganz und gar nicht. Ich habe ja den Beweis erbracht, dass alle schuldig sind, die Juden ebenso wie die anderen Menschen, und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen, genau wie es in der Schrift heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Und dann ein paar Verse später schreibt er noch, dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Ja, das ist das, wo wir herkommen. Ja, ich habe Ihnen gesagt, wir gucken in unser Herz und wir kennen uns selber und wir wissen, da ist nicht viel Herrlichkeit. Ja, viel von dem, was da so in meinem Herzen abgeht, das würde man mit gutem Gewissen nicht als fromm bezeichnen können. Ne? Und das weiß ich auch. Ja? Und das wisst ihr auch und das weiß jeder von uns. Da kommen wir eigentlich her und das, was sozusagen ja, Sohn, Tochter, Erbe, Herrlichkeit und so, ja, wenn wir in uns reingucken, dann sehen wir da oft nicht so richtig viel von. Das Problem ist, dass wir von daher schlussfolgern, dass Jesus das jetzt genauso sieht, ja. Und das ist aber ganz offenkundig der Fehler, denn wir haben ja 5 Kapitel weiter gelesen, Gott sieht das anders, ja. Und zwar nicht, weil wir uns jetzt mega angestrengt hätten und alles besser geworden ist, sondern wegen Jesus Christus, ja. Paulus schreibt ja auch, Jesus hat sich für uns am Kreuz geopfert und hat deswegen unsere Unfähigkeit, mit Gott Beziehung zu führen und Gottes Ansprüchen zu genügen, weggenommen. Er hat uns in die Lage versetzt, jetzt in Beziehung mit Gott zu leben. Er hat das zerbrochene Verhältnis wieder gekittet, sodass wir den Blick von unten wieder nach oben richten können, in die Augen des Vaters und Beziehung haben können und sagen können, Vater. Und wir kriegen eine Antwort. Und er hat uns durch seinen Heiligen Geist in die Lage versetzt, jetzt auch so zu leben, wie es dieser Beziehung entspricht. Das hat er in Jesus Christus bereits alles für uns getan. Der Punkt ist nur, wir müssen das auch realisieren. Es bringt uns überhaupt nichts, dicke, schwere Elefanten zu sein, wenn wir nicht an der Kette ziehen. Und geistlich gesprochen, seid ihr dicke, schwere Elefanten. Ja, ich bitte die Frauen um Entschuldigung an dieser Stelle. Ja, aber ich verstehe es als Metapher. Ja? In dem Moment, wo sich jemand für Jesus entscheidet, wird er ein dicker, schwerer Elefant. Ja, er kann jetzt, ihm steht sozusagen die gesamte Machtfülle zur Verfügung, die er hat als Sohn und Tochter Gottes des Höchsten, als Erbe des Reichs Gottes, als Spiegel seiner Herrlichkeit. Das steht ihm jetzt zur Verfügung, aber er muss das auch nehmen, leben und umsetzen. Wenn er das nicht tut, ist er wie ein dicker, großer Elefant an der kleinen Kette, der den ganzen Tag rumsitzt und sagt, oh Mann, ich kann das nicht. Ja, das ist nachvollziehbar, aber es ist auch total traurig. Ja, und ich wünsche mir das, dass wir an dieser Stelle nicht stehen bleiben, sondern dass wir lernen, das umzusetzen, dass wir Gott vertrauen, dass wir Gottes Perspektive als Wahrheit akzeptieren und sie nicht ständig hinterfragen, sondern dass wir sagen, jawohl, du hast das gesagt, du hast das festgestellt, ich habe mich für dich entschieden, ich bin deine Tochter, ich bin dein Sohn, ich bin dein Erbe, du hast mich bestimmt, deine Herrlichkeit wiederzuspiegeln und dass das die Grundlage ist, auf der wir planen, denken, handeln und unser Leben gestalten. Ja? Das Problem ist jetzt nur, wie macht man das? Ich meine, es ist ja gut, sich das alles klar gemacht zu haben, aber offensichtlich ist das nicht so einfach, sonst würde das ja einfacher gehen. Ich glaube, die entscheidende Frage ist doch hier an der Stelle jetzt, wie kriegen wir das in unseren Alltag transportiert? Ja? Es geht hier nicht darum zu sagen, ich bin jetzt hier der Sohn Gottes des Höchsten, jetzt muss ich mir gewaltige Ziele setzen und dann werde ich Gott schon aus der Reserve locken. Wenn ich nur gewaltige große Ziele mache und Risiken eingehe, dann werde ich wohl Gott irgendwie auch erfahren. Ne? Es geht also jetzt nicht um so einen Übermut oder so, ne? Sondern es geht darum, das im Alltag auch erlebbar zu machen, eine Identität zu entwickeln. Ja? Und mein Tipp an dieser Stelle, und ich habe echt überlegt, wie mache ich das jetzt für mich auch, ne, in der Vorbereitung, es war für mich auch echt schwierig, mein Tipp wäre, bastel dir eine Krone. Warum? Ich glaube, es lebt sich einfacher mit dem Gewicht einer Krone auf dem Kopf. Ja, das ist tatsächlich so. Du bist ja schon eingesetzt als Prinz oder Prinzessin sozusagen an dieser Stelle, ja. Und die tragen nun mal Kronen. Und ich glaube, dass das in ganz, ganz vielen Zusammenhängen uns hilft, wenn wir da in dem Moment eine Klarheit darüber haben. Ja? Wenn ich eine Krone trage, beispielsweise, dann bin ich viel weniger anfällig für Kritik. Warum? Weil mich die Kritik des anderen eh nicht vom Thron schubsen kann. Ja? Ich habe ja eine Krone auf. So, ne? Oder wenn ich jetzt zum Beispiel mich jemandem demütig unterordnen will, ne, dann ist das ein total guter Schritt, erstmal seine Krone abzunehmen und dem anderen auf den Kopf zu setzen. Sagen, du bist ja auch Prinz. Ne? Wir sind ja auf Augenhöhe und ne, meine Meinung zählt grundsätzlich erstmal gar nicht mehr als deine. Muss ich mir klar machen, muss ich dir zugestehen. Ne? Das kann helfen. Ja? Oder beispielsweise Hochachtung vor sich selbst zu haben und nicht alles mit sich machen zu lassen. Geht besser, wenn man eine Krone trägt, würde ich mal prognostizieren. Ja? Jetzt würde ich euch persönlich raten, vielleicht nicht wirklich eine Krone zu machen. Ihr könntet auf Dauer, wenn ihr das propagiert, auch mit dem Staatsschutz ein Problem, also Abschaffung der Demokratie und so, da sind die in heutigen Zeiten etwas empfindlich. Aber das machen ja ganz viele Leute ganz unterschiedlich. Ja? Es gibt ja zum Beispiel ganz viele Leute, die tragen so Armbändchen. What would Jesus do? Oder Push? Oder jetzt hier in Zeiten von Colorbird gibt es ja auch da Armbändchen für und so. Ne? Warum machen sie das? Na, um sich im Alltag zu erinnern, wer sie eigentlich sind. Ne? Es gibt auch zum Beispiel Leute, die tragen Ketten. Ja? Die haben dann ein Kreuz einfach oder haben irgendein anderes Symbol, ja, und tragen das mit sich rum als Erinnerung. Und jetzt ist das zum Beispiel bei mir so, ich kann Ketten und Armbändchen nicht leiden. Jetzt habe ich überlegt, was mache ich jetzt bitte? Und ich bin zum Beispiel gerade, überlege ich ernsthaft, ob ich mich nicht tätowieren lassen soll. Ja? Weil ich das total gut finde. Es ist eine dauerhafte Erinnerung, die wird man nicht mehr los. Ja, vor allen Dingen, wenn man sie an einer Stelle anbringt, wo man sie selber sehen kann. Also etwa da oder auf der Hand oder so. Ja? Jetzt hat mir nur dummerweise die Cordia Ballinghaus im ersten Gottesdienst gerade eben gesteckt, dass unser Arbeitgeber, lieber Annika, nicht auf Tattoos steht. Ja? Jetzt muss ich mal überlegen, wie das an der christlichen Schule so aussieht, ob ich mich da streiten soll. Vielleicht komme ich ja auch wieder auf eine andere Idee. Ne? Aber der entscheidende Punkt, den ich euch heute Morgen mitgeben möchte, ist, entscheidend für euch und euren Glaubensweg ist, dass ihr einen Weg findet, euren Status, eure Identität in euren Alltag zu transportieren, sodass sie euch immer präsent ist. Das ist unglaublich wichtig. Ihr braucht das präsent in eurem Alltag. Es bringt nichts, sich jeden Sonntag wieder dran zu erinnern, sondern ihr braucht das montags bis samstags auf der Arbeit und in der Familie. Ja? Denn das Problem ist, mit dem wir konfrontiert sind, ich sag mal vorsichtig, die Selbstverständlichkeit. Ja? Der Elefant hat ja nicht ein Problem, sage ich mal vorsichtig, dass er irgendwie gegen den Flock kämpft und es nicht so richtig schafft, ja. Sondern der Elefant hat das Problem, dass ihm das selbstverständlich erscheint, dass er den Flock nicht rausziehen kann. Die meisten Dinge in unserem Leben, die nicht gut laufen, sind Selbstverständlichkeiten. Selbstverständlichkeiten deckeln unser christliches Leben viel stärker als sündhaftes Verhalten. Wenn ich in Sünde falle, weil ich irgendwas mache, ja, dann kann das natürlich mein Leben zerstören. Aber solange ich das tue, weiß ich immerhin noch, was ist richtig und was ist falsch. Und ich fühle mich sozusagen vielleicht auf Autopilot und tue das Falsche und mir brennt die Sicherung durch oder was auch immer. Aber im Grundsatz weiß ich noch, das ist jetzt falsch, was ich tue. Ich komme nicht irgendwie so richtig dagegen an, aber ich habe die Orientierung. Ja? Aber was ist geworden, wenn das, was falsch ist, uns zur Selbstverständlichkeit geworden ist? Das ist eine ganz andere Nuss, mit der ich zurechtkommen muss. Ja? Was ist, wenn mir klar geworden oder wenn mir nicht mehr richtig klar ist, dass die Art, wie ich meine Ehe lebe, das kalte Nebeneinander, das eingekehrt ist, wenn das eigentlich nicht falsch ist, sondern eine Selbstverständlichkeit, die ich gar nicht mehr hinterfrage, weil ich sie nicht anders kenne. Ja? Was ist, wenn das, was mir Mühe macht oder die zerbrochene Beziehung in der Gemeinde gar nicht mehr ein Problem darstellt, sondern eine Selbstverständlichkeit, mit der ich gelernt habe zu leben ist? Wenn ich sowieso in die Gemeinde komme und sage, ich kann jetzt einen neuen Anlauf machen, aber es funktioniert eh nicht, ist eh blöd. Ja, der wird sich da eh wieder verschließen. Was ist, wenn ich in den Gottesdienst komme und wenn ich selbstverständlich weiß, heute wird sich eh nichts tun im Gottesdienst, weil es tut sich nie was. Warum soll sich also heute was tun? Ja, das sind Setzungen in eurem Kopf, die euer Glaubensleben wesentlich stärker beeinflussen, als wenn ihr gelegentlich bei irgendwas vorbeihaut, würde ich mal behaupten, weil die euch ganz grundsätzlich unten halten. Und deswegen braucht ihr die Präsenz eurer Identität in eurem Alltag, damit euch diese Selbstverständlichkeiten auffallen und ihr irgendwann sagt, Moment, warum eigentlich? Jetzt, wo ich so meine Krone auf dem Kopf sehe und sehe, wie der mit mir redet, frage ich mich, warum soll ich eigentlich so mit mir reden lassen? Also mal Demut hin, Demut her, das ist einfach daneben, ja? Und wenn jetzt, wo ich das Elend dieser Person sehe, wo ich und meine Krone auf dem Kopf, habe ich das Bedürfnis zu helfen, weil mir ist doch viel mehr gegeben. Ich kann doch geben, ist doch kein Problem, ja? Selbstverständlichkeiten fallen auf, in dem Moment, wo eure Identität in euren Alltag einsickert und dann auf einmal Brüche passieren und man merkt, das passt ja gar nicht zusammen in meinem Alltag und das, was ich denke. Und deswegen sucht euch einen Weg. Ja, das ist die Aufgabe, die ich euch mitgeben möchte. Ja, gebt nicht auf und sucht euch einen Weg, euch das jeden Tag irgendwie präsent zu halten. Es ist, ob ihr jeden Morgen Bibel lest oder ob ihr euch ein Tattoo machen lasst, meinetwegen, oder ob ihr weiß ich nicht was. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Da haben Leute die wildesten Sachen sich einfallen lassen. Aber gebt an der Stelle nicht auf. Das ist total wichtig, dass ihr in eurem Alltag diese Identität klar habt, dass ihr immer wieder daran erinnert werdet und dass das, was hier steht im Römerbrief, das, was Paulus uns auch sagt, unser Status, den Gott uns zuspricht und der Realität ist, auch für uns ganz greifbar Realität bleibt und immer mehr wird vielleicht auch. Und wenn wir das machen, dann müssen wir uns als Christen überhaupt nicht anstrengen, weil dann Effekte von alleine passieren. Das geht überhaupt nicht anders. Das wird ganz natürlich passieren. Wir müssen uns nicht mehr anstrengen, sondern es wird sich von selber ändern. Unsere Identität wird nach und nach unser ganzes Leben immer weiter durchdringen und wird irgendwann die Art, wie wir reden, die Art, wie wir denken, die Art, wie wir beten, wann wir beten, beeinflussen. Die Art, wie wir Dinge interpretieren, wenn sie uns passieren. Die Art, wie wir auf den Heiligen Geist hören. Die Art, wie wir mit der Bibel umgehen. Das wird immer mehr angepasst an das, was Gott sich vorgestellt hat. Und das wünsche ich mir einfach total, dass das unsere Identität sein kann und dass wir einfach eine Gemeinde sind und dass jeder von uns im Alltag einfach lebt und nicht akzeptiert, dass Dinge auf der Arbeitsstelle eben so und so sind und es eh keine Gelegenheit mehr gibt, mit seinen Kollegen über den Glauben zu sprechen. Oder dass es Dinge in der Ehe gibt, oder in der Erziehung der Kinder, die so und so eben immer schon gelaufen sind und die man sowieso nicht wieder reinkriegt. Und das brauche ich nicht ansprechen, weil es eh klar, dass das nicht funktionieren wird. Ja? Lasst euch nicht vom Teufel in Selbstverständlichkeiten reinführen, die keine sind. Ja, sondern seid wachsam, seid aufmerksam, seid euch klar, wer ihr eigentlich seid und geht so durchs Leben und habt Auswirkungen und handelt so und bewegt die Dinge, die Jesus möchte, dass ihr sie bewegt. Ja? Wie viel stärker wäre mein Glauben, wenn ich das mehr verstanden hätte? Wie wirkungsvoller wäre mein Gebet? Wie heilsamer wären die Ermutigungen, die ich hätte für die anderen? Ja, wie viel mehr könnte mein Glaube Berge versetzen, wenn ich jeden Tag durch die Welt laufen würde, in dem vollen Bewusstsein, eine Krone auf dem Kopf zu tragen, eine Waffenrüstung am Leib zu haben, bestimmt zu sein zur Herrschaft, ja, aber auch zum Dienst. Das sind Dinge, die möchte Gott uns mitgeben und ich wünsche dir, dass du die immer mehr erkennst. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.